Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen. Meine Gäste hier im Studio, Professorin Gerlinde Greutel ist bei uns. Sie lehren Geopolitik und internationale Politik an der Universität Regensburg. Gegründet haben Sie auch ein Institut für Sicherheit und Strategie in München, das Sie auch leiten. Antonia Hamaidi beschäftigt sich ebenfalls mit Geopolitik, allerdings Geopolitik von Technologie oder unter dem technologischen Aspekt, Analystin im Forschungsteam Wissenschaft, Technologie und Innovation beim Mercator-Institut für China-Studien, ein renommierter Think Tank, der sich mit China beschäftigt. Hao Gui ist Redakteur für die Asienprogramme bei der Deutschen Welle und Professor Stefan Kotz, Forschungsdirektor Konjunktur und Wachstum beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Herr Kotz, so richtig schlau sind wir noch nicht geworden, was Xi Jinping und Donald Trump jetzt besprochen haben in Südkorea. Haben Sie da vielleicht schon etwas konkretere Vermutungen, Ahnungen oder vielleicht auch Kenntnisse, was da wirklich rausgekommen ist?
Also ich war auch nicht dabei, aber das, was wir jetzt haben, ist eine gewisse Atempause. Man hat sich erstmal etwas Zeit verschafft. Man will jetzt ja im Jahresturnus dieses Handelsabkommen, soweit man das als solches bezeichnen möchte, immer wieder verlängern. Also von daher ist jetzt etwas Ruhe im Karton. Wie lange die dann andauert, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Bin auch kein Hellseher.
Ja, wir spekulieren heute trotzdem im Laufe der Sendung darüber, weil das ja uns auch betrifft, Hao Gui. Großspurig wie immer hat Donald Trump gesagt, das Treffen wäre auf einer Skala von 1 bis 10 eine glatte 12 gewesen. Wie zufrieden ist eigentlich der chinesische Staatspräsident Xi Jinping mit dem Gipfel? Kann man das von hier aus seriös einschätzen?
Ja, das ist keine große Überraschung, dass Donald Trump dafür bekannt ist, Dinge zu übertreiben. Also wenn es auf eine Skala von 1 bis 10 eine 12 bekommt, dann müsste eigentlich der chinesische Staatspräsident Xi Jinping heute auch mit ruhigem Gewissen ins Bett gehen können und dürfen. Weil es ist für ihn doch eine gute Chance, nochmal zu zeigen, dass das Land, das er regiert, wirklich auf der gleichen Augenhöhe mit der Weltmacht bleibt.
Frau Greutel, eine Stunde 40 Minuten, dann war das Gespräch schon wieder vorbei. Ist das genug Zeit, schwere Handelskonflikte zu lösen, die ja eine enorme geopolitische Dimension haben?
Da beantworten Sie die Frage eigentlich schon selbst. Es ist natürlich nicht genügend Zeit, um wirklich tiefgehende Verhandlungen zu führen, aber das war auch nicht das Ziel dieses Treffens. Insofern, ich würde sagen, man sieht doch, dass China sehr gestärkt vom Platz geht jetzt nach diesem Treffen, weil für Xi das eigentlich sehr gut gelaufen ist. Donald Trump verkauft es auch als Erfolg. Insofern sind jetzt erstmal alle zufrieden und ich teile das. Man muss wirklich abwarten, was am Ende bei rauskommt. Es ist sehr kurzfristig und sehr unberechenbar alles.
Frau Hamaidi, täglich gehen ja Horrormeldungen bei uns ein über Gewinneinbrüche und Verluste, vor allen Dingen in der Automobilindustrie. Den macht die Exportbeschränkung aus China und die Zölle aus den USA zusätzlich zu schaffen. Kann diese Branche und andere jetzt erstmal aufatmen? Werden denn seltene Erden und Mikrochips unterm Weihnachtsbaum liegen?
Leider kann die Branche überhaupt nicht aufatmen, weil China als Teil dieses Abkommens, wenn man es so nennen möchte, zwar zugestimmt hat, die neuen Exportkontrollen von Oktober zu verschieben. Die Exportkontrollen seit April bleiben aber aktiv. Und das waren die Exportkontrollen, die eigentlich alle in der Automobilbranche, aber auch zum Beispiel bei den deutschen Versuch, sich wieder aufzurüsten, so stark unter Druck gesetzt haben. Das heißt, aus meiner Sicht kann Deutschland überhaupt nicht aufatmen. Und insbesondere deutsche Industrien werden weiterhin ein großes Problem haben.
Jetzt war ja Trump nach dem Treffen etwas auskunftsfreudiger als sein chinesischer Kollege. Auch das ist keine Überraschung. Aber das, was da jetzt besprochen worden ist, Sie sagen ja, im Prinzip reicht das ja 100 Minuten, denn eigentlich die Arbeit machen ja dann die Unterhändler. Wie geht es denn jetzt weiter? Was lässt sich da konkret jetzt erwarten? Und was nicht nur in den USA, nicht nur in China, sondern im zweiten Schritt eigentlich auch für uns?
Ich würde zuerst mal auf das große Bild nochmal verweisen wollen. Was wir hier wirklich sehen, ist, dass Trump Paroli geboten worden ist von China. Und das ist, für China hat sich das ausgezahlt, wirklich sehr tough zu reagieren auf Zolldrohungen aus den USA. Und das, glaube ich, ist eine Lehre, die bleiben wird. Also man wird nicht klein beigeben, bei Streitigkeiten mit den USA. Und das wird bleiben. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für uns, weil wir, Deutschland, Europa, wirklich uns selber in eine Position der Schwäche manövriert haben. Und wir eben nicht mit so großem Muskel auftreten können, sondern wir sind unglaublich abhängig von den USA in der Sicherheitspolitik. Das schlägt sich auch wieder durch auf die Handelspolitik. Und insofern, glaube ich, kann man das doch mit großem Interesse betrachten, dass China hier mit einer Politik der Stärke eigentlich für sich das Beste von dem Moment mal rausgeholt hat.
Das heißt, die Chinesen haben ja auch viel mehr Trümpfe in der Hand, um Trump und seiner Zollpolitik Paroli zu bieten.
Ja, das muss man fairerweise sagen, dass die USA und China eine günstigere Ausgangsposition haben im Vergleich zu Deutschland, zu Europa. Dass Xi allein in China regiert, ist allgemein bekannt. Auch der Trump darf sich auf die Mehrheit in beiden Parlamentskammern freuen. Also praktisch kann er bis zu den nächsten Wahlen, ich glaube Ende 26, durchregieren. Und Europa ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Guckt man die Wahlen in den Niederlanden an, da freut man sich, dass die rechtspopulistische Kräfte nicht unbedingt die Mehrheit geholt haben. Und solange diese Diskussion im Gange ist, solange die politische Stabilität in den meisten EU-Ländern noch nicht gegeben ist, dann müssen wir erstmal für politische Stabilität zu Hause sorgen. Und dann gucken wir mal, wie wir richtig mit den USA, mit China, dieser Giganten der Welt, umgehen.
Wer hat denn da wem Zugeständnisse gemacht bei diesem Gespräch? Was das jetzt rausgekommen ist, wir haben ja schon gesehen, die ziehen sich jetzt beide auf eine Position zurück und wollen wieder Handel miteinander treiben, zum beiderseitigen Vorteil. Aber dass es dazu jetzt erst gekommen ist, wer musste da eigentlich den weiteren Weg zurücklegen?
Ich denke, beide haben Zugeständnisse gemacht. Deswegen sagen beide auch, dass es ein Erfolg war. Wenn man sich allerdings die Dinge, bei denen Zugeständnisse gemacht wurden, anschaut, dann kommt China da schon ziemlich gut weg. Und die USA vielleicht weniger gut. Die USA hat bei einigen sehr fundamentalen Dingen Zugeständnisse gemacht, die ursprünglich nicht Teil des Handelskriegs waren. Wohingegen China eigentlich nur dort Zugeständnisse gemacht hat, bei Dingen, die sie sich überlegt haben als Reaktion auf den Handelskrieg. Das heißt, im Prinzip ist die USA gegenüber China so ein bisschen zurück auf dem vorherigen Stand, wohingegen man fast sagen könnte, China ist auf einem besseren Stand als unter einem Präsidenten Biden zum Beispiel, weil eben unter anderem manche der Regeln in Bezug darauf, welche Firmen sanktioniert wurden, wieder gelockert wurden.
Damit sind wir ja auch bei der Kompetenz, der politischen Kompetenz in beiden Hauptstädten. Herr Kurz, kann man sagen, dass in Peking sitzen Profis, was Wirtschaftspolitik, globale Blickwinkel und die Fragen, wie was für China am besten ist, sitzen, während im Weißen Haus eher Auszubildende in Sachen globaler Wirtschaft sind, die zwar sich bemühen, aber durch ihren obersten Chef dann auch immer wieder auf die schiefe Bahn geraten.
Ja, ist auch schwierig zu beurteilen. Also ich glaube schon, dass die Amerikaner wissen, was sie da tun. Da wird eben auch sehr stark über die Handelsschiene versucht, auch noch andere politische Ziele zu erreichen. Aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, die Kommunikation von Donald Trump nicht immer für bare Münze zu nehmen. Da ist auch viel letztendlich nach innen gerichtet. Da geht es nicht so sehr, die übrige Welt zu beeindrucken, sondern eben die eigenen Wähler zufriedenzustellen. Und da lässt man dann auch gerne mal fünfe gerade sein. Was weiterhin für die USA ein Problem ist, sie werden das, was sie als Problem zu erkennen meinen, nämlich ein hohes Handelsbilanzdefizit mit der übrigen Welt zu haben, mit ihrer seltsamen Zollpolitik nicht ändern, sondern dafür müssten sie ihre Haushaltspolitik ändern, die weiterhin einen riesigen Kapitalsog in die USA erfordert, um überhaupt die hohen Staatsdefizite in den USA weiter finanzieren zu können. Und das zieht dann automatisch einen entsprechenden Güterstrom nach sich. Also von daher, da ist eine riesige Inkonsistenz drin. Aber ich sag mal so, sie können auch schon akademische Weihen haben. Da gibt es einige im Trump-Lager, was die Berater angeht, und trotzdem falsch liegen.
Ich würde hier gerne einhaken, weil das ist so eine Erzählung, die man in Deutschland wirklich sehr oft hört, dass in den USA jetzt lauter Amateure am Werk wären und das lauter Stümper wären. Und da würde ich wirklich mich dagegen aussprechen, diesem Glauben anzuhängen, weil das verleitet natürlich auch zu so einer gewissen Überheblichkeit mit Blick auf uns selber, dass man so den Abgesang auf die USA anstimmt. Mhm. Das sehe ich nämlich überhaupt nicht, weil ja, diese Zollpolitik, die ist sehr stark innenpolitisch getrieben und die schadet auch den USA, sie schadet ihnen als verlässlicher Partner. Aber gleichzeitig sieht man auch eine sehr systematische Wende hin zu zum Beispiel dem Versuch, Abhängigkeiten bei seltenen Erden zu reduzieren. Da sind die USA sehr viel besser aufgestellt als wir, weil wir reden viel, die USA handeln, haben jetzt auch Abkommen geschlossen, zum Beispiel mit Australien, mit Japan. Und das müssen wir einfach einpreisen. Also wir sollten nicht glauben, dass die USA sich jetzt selber demontieren. Ja, vielleicht zum Teil, aber eben die andere Seite der Medaille ist, da wird auch sehr gezielt und strategisch nach vorne gedacht, was ich mir von uns noch sehr viel stärker wünschen würde.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, man sagt immer so, Trump ist für Leute wie Putin und Xi Jinping so eine Art offenes Buch, leicht berechenbar, die können auch leicht austricksen und zum Narren halten, aber man unterschätzt Trump.
Ich glaube nicht, dass Donald Trump ein offenes Buch ist. Das ist er weder für uns noch für andere. Also er ist vielleicht berechenbar in der Hinsicht, dass man ihn gern gut schmeicheln kann, dass er sehr anfällig ist, vielleicht für gute Bilder, die auch er gerne mag, für so große Gipfeltreffen. Aber berechenbar ist er nun wirklich nicht, sondern die Unberechenbarkeit ist das, was ihn auszeichnet.
Aber jedes Mal, wenn Putin, wir kommen jetzt ein kleines bisschen vom Thema ab, mit Putin telefoniert hat, war er plötzlich auf dessen Linie und hat, also zunächst mal, und hat dann, obwohl er vorher genau das Gegenteil gesagt hat.
Genau, und drei Tage später hat er wieder das Gegenteil gesagt. Insofern die Unberechenbarkeit ist schon das, was ihn auszeichnet.
Ich würde vielleicht auch sagen, dass wir manchmal Chinas Fähigkeiten, langfristig zu denken, fast überschätzen. Also es gibt durchaus einige riesige innenpolitische Themen, die auch riesige Einflüsse auf die Wirtschaft haben werden, die die Partei einfach komplett falsch eingeschätzt hat. Die demografische Krise, auf die China gerade zusteuert, die Ein-Kind-Politik und wie die Partei dann eben versucht hat, dagegen zu steuern und das komplett unerfolgreich. Sie haben heute eine niedrigere Geburtenrate, als sie während der Ein-Kind-Politik hatten. Da gibt es, also ich glaube, es ist durchaus auch eine Gefahr da drin, dass wir sagen, ja, in China, da sitzen lauter so Leute, die richtig viel Ahnung haben und die treffen alle Entscheidungen. Das ist ein System, wo Entscheidungen, und das sehen wir auch da, wenn wir anschauen, wer da auf die neuen Posten gesetzt wird, immer mehr von Loyalität abhängen. Das bedeutet, dass es durchaus da auch die Gefahr der Falscheinschätzungen gibt.
Ja. Sind wir zu sehr beeindruckt von den Chinesen?
Als erste Generation der Einzelkinder in China muss ich sagen, der Fehler ist inzwischen auch erkannt worden, dass die Geburtenkontrolle schon gelockert worden ist, nur dass die junge Generation keine Kinder mehr zur Welt bringen wollen, aus unterschiedlichen Gründen. Aber das ist nur ein Thema am Rande. Was die langfristige Planung angeht, vor allem beim Umgang mit den USA, mit Donald Trump, da glaube ich, das ist eine sehr professionelle Mannschaft dahinter. Und die wissen, wo die Schwäche ist, zum Beispiel Sojabohnen, ja? China hat das immer schon als Hebel eingesetzt. Und das schon seit Januar. Vor dem Amtsantritt von Trump hat China gesagt, importieren wir nicht mehr. Ja? Und damit wird er ein bisschen an seine Basis, an seiner Wählerschaft arbeiten. Das sind vor allem die Bauern aus den US-Bundesstaaten, die Trump gewählt haben. Und nun setzt China gezielt Sojabohnen ein und selten noch dazu, damit um diese ganze Verwaltung und die Zölle in Bewegung zu setzen, um den unter Druck zu setzen. Und letztendlich macht man einen Kompromiss. Ihr gebt uns die Chips, wir kaufen wieder Bohnen ein.
Ja, das ist jetzt aber auch nichts besonders Bemerkenswertes. Das ist in jedem Handelskonflikt so. Man schaut, wo sind die Abhängigkeiten, auf welcher Seite groß. Und entsprechend stößt man dann eben dort hinein. Also ich würde das voll unterstützen. Wir haben teilweise hier im Westen eine Haltung gegenüber China, als sei das in irgendeiner Weise vorbildlich oder nachahmenswert, als würde dort von kluger Hand dieses Land gemanagt. China taumelt von einer gesamtwirtschaftlichen Unwucht in die nächste. Die erste ist ihnen selber auf die Füße gefallen mit diesen riesigen Überkapazitäten im Immobilienbereich. Da gibt es immer noch Probleme, bei den Kommunen insbesondere. Dann hat man bestimmte Hochtechnologien ausgerufen oder generell bestimmte strategische Technologien ausgerufen und dann erhebliche Überkapazitäten entstehen lassen, die jetzt nur noch ausgelastet werden können, indem man die Produktion in der übrigen Welt verramscht. Das ist aber kein Wohlstandsmodell. Für China nicht. Für uns bedeutet das auch zusätzlichen Strukturanpassungsstress. Von daher, im Gegensatz zu den eigenen Problemen mit der Immobilienwirtschaft fällt uns das jetzt auch mit auf die Füße. Das ist bedauerlich. Aber das ist keine kluge Strategie, die uns dazu bringen sollte, wir sollten vielleicht jetzt chinesischer werden. Ganz im Gegenteil.
Ja. Ich würde hier noch ergänzen, das ist wirklich systemisch, weil das eingepreist ist in das staatskapitalistische System. Weil die Partei eben diktiert im Letzten, wenn sie will, wo es lang geht, welche Branchen gefördert werden. Da wird massiv mit Subventionen gearbeitet und so weiter und so fort.
Trotzdem hat der Autohersteller BYD ja auch große Verluste jetzt erlitten. Also nicht nur hier in Europa, die Automobilhersteller, das ist ja ähnlich in China.
Sondern deswegen.
Genau, es ist Teil des Systems, dass es eigentlich Schwächen hat. Und wir sehen echt nur die Stärken momentan. Das ist nicht richtig.
Wir haben gerade schon mal über die Folgen für Europa gesprochen. Jetzt kann man ja nicht annehmen, dass Trump für die ebenso unbeliebte wie bucklige europäische Verwandtschaft mitverhandelt hat in Südkorea. Aber haben wir nicht jetzt zumindest eine gewisse Entlastung? Kann man das jetzt erwarten oder trifft das nur die USA? Denn wir sind ja noch sehr viel mehr unter Druck, weil wir ja auf diesem Gebiet völlig blank sind, was seltene Erden und vor allen Dingen auch ja die Verarbeitung von seltenen Erden angeht. Da ist die Monopolstellung der Chinesen ja noch sehr viel größer.
Ich denke, Trump hat bei einer Sache wirklich für die ganze Welt verhandelt und das war diese Extraterritorialität. Also dass China eigentlich anwenden wollte, alle seltenen Erden und alle Produkte, in denen chinesische seltenen Erden enthalten sind, egal ob sie von Deutschland nach Frankreich exportiert werden oder wie, da bräuchten man Lizenzen. Das wird jetzt für ein Jahr ausgesetzt. Bei anderen Sachen sind die Sachen, die China und die Xi und Trump diskutiert haben und entschieden haben, möglicherweise negativ für Europa. Weil manche der Zugeständnisse, die Trump jetzt China gegeben hat, da ist unklar, ob er die auch Europa geben wird. Ich spreche da zum Beispiel von dem Zugeständnis, dass die gerade laufende Untersuchung zu den Chips, dass es eben nicht zu zusätzlichen Zöllen chinesischer Chips führen wird. Es kann aber durchaus zu zusätzlichen Zöllen europäischer Chips führen. Das bedeutet, der Wettbewerbsvorteil, in Anführungszeichen, den Europa gegenüber China in den USA zu einem gewissen Grad hatte, wegen der niedrigeren Zölle, die Europa hat gegenüber China, der wird jetzt ein bisschen weggenommen. Und da gibt es ein paar Bereiche, wo das eben möglich ist. Gleichzeitig glaube ich jetzt auch nicht, dass Europa da überhaupt nur ein Thema war bei diesem Gespräch. Also es ist jetzt nicht so, dass das mit Absicht war, sondern eher so, die beiden haben sich da halt getroffen und jetzt muss der Rest der Welt, und Europa gehört da zum Rest der Welt, schauen, wie sie sich daran anpassen. Und ich glaube, Europa sollte sich da auch nicht zu klein machen. Das Problem ist an ganz vielen Stellen, dass wir vielleicht nicht wissen, wo es Abhängigkeiten gibt. Aber Sie hatten vorhin schon angesprochen, China braucht Märkte. Und China hat gemerkt, und die Zölle sind ja auch nicht weg, die amerikanischen Zölle, dass es nicht in der Lage sein wird, weiterhin nur in die USA zu dumpen, wenn man so möchte. Europa ist da so wirklich der zweitbeste Markt auf der Welt und viel besser als alles andere.
Also, aber das ist vollkommen richtig. Ich meine, die beiden Gorillas der Weltwirtschaft geben jetzt erstmal Ruhe für die nächsten Monate. So sieht es zumindest aus. Aber verglichen mit der Situation von vor einem Jahr haben wir immer noch riesige Zollmauern. Also über 40% im Durchschnitt Zölle der USA für Importe aus China und so 25-30% im Durchschnitt für amerikanische Exporte nach China. Also es ist nicht so, als würde jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen zwischen diesen beiden auch ökonomischen Großmächten gelten. Und deshalb ist das weiterhin natürlich eine riesige Belastung auch für die Weltwirtschaft insgesamt.
Und auch für unsere Wirtschaft, weil wir natürlich sehr exportabhängig sind. Dieser Handelskonflikt ist natürlich ein Konflikt mit eigenem Recht, aber der bettet sich ein in einen größeren strategischen Konflikt zwischen USA und China. Und deshalb würde ich auch erwarten, dass immer wieder auch Forderungen aus Washington kommen, was denn die Europäer zu tun haben im Umgang mit China, im Umgang mit Export von bestimmten Gütern. Also insofern sollten wir uns wirklich warm anziehen und nicht auf das Beste hoffen.
Da habe ich möglicherweise sogar einen Verdacht, warum das so ist, dass nämlich gerade deutsche Unternehmen China eine riesen Steilvorlage gegeben haben, ihre Macht so auszuspielen, weil wir haben ja in Zeiten, als es vor allen Dingen um Kosten ging, die möglichst niedrig sein sollen, uns da gerne verlassen, dass ja die Chinesen mit seltenen Erden billig, brauchen keinen Umweltschutz beachten, können wir auch billig erwerben. Wieso sollten wir das mit hohen Lohnstückkosten hier im Westen machen, mit dem Ergebnis,
dass wir völlig blank dastehen, überhaupt uns nicht mehr nur annähernd selbst versorgen oder auch zumindest kompensieren können, dass wir möglicherweise aus China viel weniger bekommen. Also das heißt, diese Geiz-ist-Geil-Mentalität deutscher Unternehmen führt jetzt dazu, dass die gleichen Unternehmer jetzt ein Wolfsgeheul anstimmen, wie schlecht es der deutschen Wirtschaft geht. Aber die Vorlage dafür und die Ursache und auch die Schuld haben sie selbst geliefert.
Naja, Geiz ist geil, sind nicht unbedingt, haben nicht unbedingt die Unternehmen zu verantworten, sondern vielmehr die Konsumenten. Ja? Also bei den Konsumenten sind sehr preisempfindlich geworden, auch hier in Deutschland, in Europa insgesamt. Auch die Auflagen hier in China zu produzieren, die Umweltauflagen und Arbeitsschutz sind derzeit auch gestiegen, dass sehr viele deutsche Investoren inzwischen dem Land auch den Rücken gekehrt haben. Und die haben immer nach ausgewandert in die Länder, wo es noch billiger ist. Es ist, nennen wir einfach mal Globalisierung. Ja, das ist so. Und jetzt geht es darum, wie die Regel für die wirtschaftliche Globalisierung aussieht und wer sie bestimmt. Jetzt kämpfen praktisch die beiden Länder, USA, China, um die zukünftige Handelsregel für die Globalisierung. Die USA haben China eigentlich einen guten Gefallen getan, und zwar die Zölle gegen Europa verhängt. Und deswegen hat Peking Europa Deutschland die Hand gereicht, in der Hoffnung, dass China und Europa Deutschland jetzt einen Schulterschluss erreichen, um gemeinsam die künftige Globalisierung nicht aufzubauen, sondern neue Regeln zu machen. Aber das Problem ist, sicherheitspolitisch ist Europa und Deutschland sehr von den USA abhängig.
Aber ist es nicht auch ein ökonomisches Problem? Jetzt kriegen wir die ganze Überschussproduktion der Chinesen auf dem europäischen Markt und ruinieren unsere Wirtschaft gleich nochmal.
Nochmal, Globalisierung ist es, ja. Und wenn die Konsumenten sagen, das wollen wir nicht haben, auch heute kommt noch ein Testergebnis von Stiftung Warentest, dass die Sachen von Shein und von Temu nicht unbedingt europäische Standards haben, aber trotzdem werden sie gekauft.
Ja, genau. Ja, kurz mit dem, ganz kurz noch, ich meinte mit dem Geiz-ist-Geil-Mentalität der Unternehmen, jetzt weniger deren Konsumenten, sondern die Unternehmen selbst, die sagen, aus Kostengründen und damit wir genügend Dividende ausschütten, das war ja bei Automobilkonzernen in früheren Jahren immer der Fall, sind wir ja ganz froh, dass wir uns die seltenen Erden so billig in China besorgen können. Und jetzt ist dieser Hype vorbei.
Ja, also grundsätzlich ist das schon die Aufgabe von Unternehmen, weltwirtschaftlich unterwegs zu sein und zu schauen, wo kann man bestimmte Rohstoffe, Vorleistungsgüter generell günstiger bekommen als im eigenen Land.
Aber nachhaltig ist das
nicht. Naja, das ist erstmal die Aufgabe von Unternehmen, die Produktion so günstig wie möglich herzustellen. Jetzt aber natürlich die Frage, welche Risiken geht man dabei ein? Wenn man sich zu sehr exponiert, zu scharf am Wind segelt, das kann auf der Absatzmarktseite sein, das kann aber auch bei den Beschaffungsmärkten der Fall sein, dann kann es eben sein, dass beispielsweise Lieferketten reißen und das muss man gegeneinander abwägen. Das ist jetzt aber in erster Linie unternehmerische Aufgabe, auch wenn es um seltene Erden geht. Die ist ein bisschen komplexer, da braucht man dann längerfristige Lieferverträge, um überhaupt solche Investitionen, die jetzt zu stemmen sind, darstellen zu können. Aber ich würde schon das unterstreichen, was auch Bundeswirtschaftsministerin Reiche auf dem Außenwirtschaftstag jetzt am Dienstag gesagt hat, nicht immer sofort zum Staat schielen und sagen, was kann er jetzt tun, um die Unternehmen wieder rauszuhauen. Sondern am Ende des Tages brauchen wir eine Wirtschaftsordnung, wo jedes einzelne Unternehmen, da gibt es auch keine optimale Regel für alle, jeweils auslotet, was sind die Spezialisierungsvorteile, die ich habe, wenn ich wenige Zulieferungen habe, und was sind eben die Risiken, die ich dabei eingehe. Das müssten die Unternehmen jeweils klären. Und eins sollten wir fairnesshalber auch sagen, es ist schon angesprochen worden, es ist jetzt nicht nur eine raffinierte Strategie der Chinesen im Bereich der insbesondere seltenen Erden, so eine Monopolstellung, quasi Monopolstellung bei der Raffineriekapazität zu schaffen. Wir waren auch ganz froh hier im Westen insgesamt, dass diese schmutzige Industrie irgendwo weit weg ist in China, wo wir nicht so hinschauen. Das heißt, wir haben sie auch regulatorisch letztendlich hierzulande kaum möglich gemacht. Das gilt für bestimmte Bereiche der pharmazeutischen Vorprodukte auch, die dann nach Indien und China abgewandert sind. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein mit dem Blame Game.
Genau, hier wollte ich einhaken und die Politik nochmal mit ins Spiel bringen, weil die sollte man nicht vom Haken lassen. Natürlich sind aber auch politische Fehlentscheidungen dafür verantwortlich, dass es in der deutschen Wirtschaft momentan nicht so läuft. Also Plädoyer für die freie Marktwirtschaft unterstreiche ich vollends. Wir brauchen noch mehr Markt, nicht weniger. Aber wir haben natürlich schon ein Maß an politischer Regulierung erlebt, auch von Ideologisierung der Politik, die die deutsche Wirtschaft hemmt. Also wir haben ein unglaubliches Maß an Bürokratie. Wir haben hohe Energiekosten, die durch eine ideologische Klimapolitik getrieben sind, weil die nicht kosten-nutzen-effizient gedacht wird. Wir haben, Sie haben es jetzt angesprochen, Bergbau und sowas irgendwie als unsexy an die Seite geschoben, ohne uns Gedanken darüber zu machen, dass das vielleicht auch kritisch ist, ob man Zugang zu bestimmten Gütern hat, weil die ja zum Beispiel auch für die Verteidigungsindustrie notwendig sind. Also all die Rüstungsmilliarden, die wir ausgeben wollen, da braucht man auch seltene Erden. Insofern hat China da wirklich einen wichtigen Hebel auch auf uns, um uns unter Druck zu setzen. Und sowas ist schon Aufgabe der Politik, auch langfristig zu denken und gerade solche kritischen Abhängigkeiten nicht entstehen zu lassen.
Gerade wenn wir uns die Weltwirtschaft anschauen, dann ist es sehr, sehr schwierig, auch für Unternehmen mit einem Partner oder einem Wettbewerber aus China zum Beispiel umzugehen, der einfach eine ganz andere Kostenfunktion hat. Also da geht es dann nicht nur darum, dass das generell günstiger ist, es in China herzustellen, sondern da geht es darum, die chinesische Regierung und damit auch chinesische Firmen preisen zum Beispiel strategische Macht mit ein. Das haben deutsche Firmen noch nie gemacht. Das wollen deutsche Firmen, glaube ich, auch zum Großteil nicht machen. Das ist dann durchaus die Aufgabe der Regierung, da diesen Ausgleich zu finden. Und da finde ich auch, dass das so auf Konsumenten abzuschieben, schon ein bisschen falsch. Wir könnten jetzt auch sagen, chinesische Konsumenten wollen chinesische Produkte nicht kaufen, weil chinesische Konsumenten kaufen viel weniger chinesische Produkte, als China produziert. Also da gibt es überall einen Mismatch. In den USA kaufen die Konsumenten viel mehr, als die USA produziert. Aber das Modell von Globalisierung, nach dem wir gelebt haben, das funktioniert einfach nicht, wenn mindestens die beiden größten Länder der Welt, also weltwirtschaftlich jetzt, einfach nicht einen Wert in Globalisierung sehen und ganz andere Kostenfunktionen haben. Alles, was wir gemacht haben, war Globalisierung, Effizienz. Und das funktioniert, wenn man als Effizienz wirklich Wohlstand kostet. Aber das ist nicht die Kostenfunktion, auf die Trump maximiert, und das ist nicht die Kostenfunktion, auf die Xi Jinping und seine Partei und seinen Staat maximieren. Und ohne diese Realität irgendwie abzubilden, werden wir immer wieder in dem gleichen Problem landen.
Das stimmt schon, aber wenn man es jetzt zu sehr auf Kosten der Effizienz irgendwelche geopolitischen Aufladungen der Außenwirtschaftspolitik fährt, dann steigen die politischen Kosten natürlich auch. Also ich glaube auch nicht, dass wir die USA als Europäer besonders stark unter Druck setzen können bei ihrer Außenhandelspolitik. Das wird eher von innen kommen, weil die Konsumenten dann höhere Preise bezahlen müssen, weil es auch für die Unternehmen nicht attraktiv ist, eine Betriebsstätte in den USA zu haben und alle Vorprodukte dann entweder teuer in den USA kaufen zu müssen oder mit hohen Zöllen aus der übrigen Welt nur einführen zu können. Also das ist ja auch kein durchdachtes Businessmodell. Und auch China ist eben auch abhängig von der übrigen Welt. Gerade weil sie diese ausgeprägte Binnenschwäche haben, ist ja auch dort die politische Stabilität durchaus daran gebunden, dass dieses Wohlstandsversprechen noch einigermaßen aufrechterhalten werden kann.
Das heißt aber, unsere Schwäche, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Frau Greutel und Herr Kutz, dann ist ja eigentlich diese, zum Beispiel diese unsägliche oder riesige Bürokratie. Da haben wir uns keinen Gefallen getan neulich im Europäischen Parlament, diese Initiativen der Staats- und Regierungschefs abzublocken, oder?
Ja, aber man kann das Argument ja auch umdrehen und sagen, das sind Standortfaktoren, die haben wir selber in der Hand. Und das ist die gute Nachricht. Da sind wir von keiner äußeren Macht getrieben, ist auch keine Naturgewalt, die hier über uns kommt. Sonst haben wir selber in der Hand. Und vielleicht auch nochmal die Abhängigkeit, was so kritische Rohstoffe angeht, das ist natürlich wichtig und richtig. Aber es gibt einen ziemlich großen Bereich, da haben wir diese Abhängigkeit eigentlich nur vordergründig. Und das ist überall dort, wo es um erneuerbare Energien geht, wo es um E-Fahrzeuge geht, um Batterien geht. Das sind ja alles Dinge, die wir hier kaufen, um auf ein globales Kollektivgut einzuzahlen. Also zu sagen, wir wollen ja in Europa mit diesen Technologien unsere CO2-Emissionen senken. Wenn nun ein wichtiger Produzent, der dafür notwendigen Rohstoffe meint, uns damit erpressen zu können, dann zeigt das ja leider nur, oder würde dann, muss nicht im Konjunktiv sprechen, dann würde das ja nur zeigen, dass es offenbar gar keinen Konsens gibt über die Emissionsreduktion in der Welt. Und dann müssen wir sowieso neu denken. Dann ist es auch sinnlos, dass wir hier CO2-Emissionen einschränken, wenn sie dann an anderer Stelle der Welt...
Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen bei der sogenannten Weltklimakonferenz wieder mal erleben. Das ist jährlich grüßt das Murmeltier. Herr Gui, wenn wir hier schon ein hohes technologisches Niveau haben, ein interessanter Absatzmarkt sind, auch mit qualifizierten Arbeitskräften, aber wenn man diese, was wir jetzt gerade so zwischen USA und China erleben, besteht doch die Gefahr, dass wir zwischen diesen beiden Giganten irgendwann mal zerrieben werden?
Da müssen wir uns anstrengen und das, was wir gut können, noch besser machen. Wir dürfen uns nicht einmal zurücklehnen zu sagen, hör mal, in dem Bereich sind wir Weltmachthörer und wir tun nichts mehr. Ganz im Gegenteil, wir müssen wirklich heftig und mächtig in die Forschung und Entwicklung investieren. Und damit wir diesen technischen Führerschaft immer wieder beibehalten und die auszubauen. Das ist das, warum China Deutschland die Hand reicht. Und Deutschland ist nicht schwach. Deutschland ist immer noch die drittgrößte Weltwirtschaft. Und wenn Chinas Vorstellung ist eigentlich so von der Regierung gesteuert, wenn die zweite und dritte Weltwirtschaft zusammenarbeiten würden, dann ist noch eine bessere Verhandlungsposition mit dem Größten, vor allem im Bereich von der Zollpolitik. Ja, weil Deutschland und China sind gerade diejenigen Exportnationen, die ja wirklich für einen freien Welthandel eintreten und dafür sind, diese Zölle abzubauen.
Aber ist es dann so klug, wenn die Chinesen sagen, also jedenfalls habe ich das gelesen, so nach dem Motto, also wir geben euch seltene Erden und dafür kriegen wir von euch technologische Informationen, Stichwort Betriebsgeheimnisse.
China muss keine seltene Erde aufs Spiel setzen und bekommt die technische Know-how schon auf dem silbernen Tablett präsentiert. Ja, es geht schon von der Kooperation hier. Viele Unternehmen haben freiwillig die technischen Know-how zur Verfügung gestellt, in der Hoffnung, dass man Zugang zum chinesischen Markt bekommt.
Mhm. Wir müssen aber jetzt schon noch mal wirklich sehr deutlich formulieren, dass die Interessen von Deutschland und China eben nicht deckungsgleich sind, damit es kein Missverständnis gibt. Weil das klingt mir jetzt ein bisschen zu sehr, als ob wir uns so Seite an Seite gegen die USA stellen könnten.
Nein.
Was natürlich absolut nicht im deutschen Interesse ist. Mhm. China ist größter Unterstützer Russlands im Krieg gegen die Ukraine. China hat kein Interesse, dass dieser Krieg endet. Also China ist auch ein sicherheitspolitisches Problem für uns und China ist ein wirtschaftliches Problem für uns. Weil die chinesische Politik, und da ist sie sehr strategisch, eben gezielt versucht, Verwundbarkeiten dem Ausland gegenüber zu reduzieren, also damit sie selber nicht bestrafbar, erpressbar ist, aber umgekehrt Abhängigkeiten zu schaffen. Und wir im Umkehrschluss sind nicht sonderlich gut darin, diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Und Sie sagten, und da stimme ich Ihnen zu, es ist eine gute Nachricht, dass es eigentlich Stellschrauben sind, an denen wir schrauben können, um uns wettbewerbsfähiger zu machen, um uns weniger abhängig zu machen. Aber die schlechte Nachricht in der guten Nachricht ist, dass es uns nicht so wirklich gut gelingt, weil wir seit 2019 auf EU-Ebene darüber sprechen, dass wir De-Risking, also Risikominderung betreiben müssen im Umgang mit China. Und genau das Gegenteil passiert, insbesondere in der deutschen Wirtschaft, weil die Automobilhersteller, auch BASF, einfach so abhängig vom chinesischen Markt sind, dass wir diese Abhängigkeitsreduktion noch nicht hingekriegt haben, die Chinesen aber sehr wohl, sehr stark ihre Abhängigkeiten reduzieren.
Sind wir denn, oder besteht die Gefahr, dass wir technologisch abgehängt werden von den USA und China, oder findet das bereits statt?
In einigen Bereichen findet das bereits statt, aus meiner Sicht. In ganz vielen Bereichen ist das aber nicht der Fall. Und in ganz vielen Bereichen ist Deutschland und sind deutsche Firmen auch noch wirklich herausragend. Und das merkt man unter anderem daran, wie gerne chinesische Firmen mit deutschen Firmen zusammenarbeiten. Das ist ganz strategisch. China hat in Deutschland, aber auch in ganz vielen anderen Ländern Wissenschafts- und Technologiediplomaten, deren Hauptaufgabe ist, Lücken im eigenen System zu identifizieren und dann eben in dem Land, in dem Zielland, in dem sie sind, zu identifizieren, welche Firmen sind da aktiv. In Deutschland auch welche Forschungsinstitute, Fraunhofer-Institute sind da aktiv. Das hat China ganz, ganz explizit. Und ich glaube, wir sollten uns auch nicht davon überzeugen lassen, dass die Volksrepublik behauptet, sie sei für freien Handel. Das ist sie nämlich überhaupt nicht. Wenn wir uns anschauen, wie China freien Handel definiert, dann ist das bei allem, was nicht nationale Sicherheit ist. Aber in China heute gibt es das Konzept der umfassenden nationalen Sicherheit. Nach Xi Jinping ist Wirtschaftssicherheit nationale Sicherheit, ist Technologiesicherheit nationale Sicherheit, ist Cybersicherheit nationale Sicherheit. Also wenn man da die Produkte übrig lässt, die nicht Teil der nationalen Sicherheit ist, ich weiß nicht, wo man da rauskommt, aber ich glaube, ich komme dabei gar nichts raus. Und die WTO hat aus gutem Grund die Welthandelsorganisation hat aus gutem Grund die Ausnahme, dass eben man für nationale Sicherheit Handel beschränken kann. Aber das funktioniert halt nicht, wenn auf einmal alles nationale Sicherheit ist. Deswegen, China ist für freien Handel da, wo es China hilft, nämlich da, wo es exportieren kann, nicht da, wo es importieren kann. Wenn man mit deutschen Firmen, europäischen Firmen in China spricht, die sagen alle, sie werden extrem unter Druck gesetzt, weniger zu importieren, mehr lokal zu kaufen.
Stimme ich Ihnen zu, aber dass man das Thema die ganze große Thematik nationale Sicherheitsvorwand nimmt, wird sehr oft im Welthandel eingesetzt, um bestimmte Produkte oder Export von bestimmten Produkten einzuschränken. Passierte in den USA zum Beispiel die ganz Hochleistungschips und sagen, gefährdet unsere nationale Sicherheit, Exportverbot. So, das ist nun mal so grundsätzlich ein Problem. Das Problem kennen wir in Europa nicht, aber hier vor allem in diesen beiden Staaten, die als Streithähne, die nutzen es gerne, um das Gegenüber auszubremsen. Na mal so, ganz platt. Ja? Auf der anderen Seite ist nicht nur einfach die chinesische Regierung, also setzt man die chinesische Brille wieder auf, also es ist nicht nur die chinesische Regierung, die jetzt hier zu einer Shoppingtour geht, sondern vielmehr spüren auch chinesische Unternehmen die Notwendigkeit, auch Auslandsmärkte zu erschließen. Einige tun sie jetzt auch selbst. Ja? Die gucken mal, mit welchen Firmen hier in Deutschland aufgrund ihrer Technik zusammenzuarbeiten oder die Möglichkeit gibt für Zusammenarbeit, das tun sie selbst auch. Also vielmehr ist eine sozusagen, früher war es staatliche Aufgaben gewesen, das stimmt schon, aber jetzt geht auch diese Verantwortung in die Privatwirtschaft rüber.
Ich will nur mal dem Eindruck entgegenwirken, als ob nur die Exportseite im Außenhandel vorteilhaft sei. Die Importseite ist es genauso, weil sie uns hilft, eben uns auf die Güter zu konzentrieren, die wir eben relativ besser können als die übrige Welt. Das werden übrigens die USA auch sehr bald merken. Wenn sie die Importe beschränken, können sie auch immer weniger selber exportieren, weil sie sich da eben weniger wettbewerbsfähig machen. Also ich glaube, da sind beide einfach merkantilistisch immer noch in einer Tradition unterwegs, wo sie noch nicht wirklich verstanden haben, was weltwirtschaftliche Integration tatsächlich
Schaden
bedeutet.
Schaden
sich damit auch selbst. Allerdings, weil sie so groß sind, ich habe ja vorhin von den beiden Gorillas gesprochen, bekommt das die übrige Welt auch natürlich immer notwendigerweise mit. Aber man muss auch sagen, auch jemand so wie Trump und möglicherweise jetzt auch das, was die Chinesen angedeutet haben, Exportboykotte bei bestimmten kritischen Rohstoffen, das kann ja auch so ein Wake-up-Call sein. Wir haben jetzt gerade oder sind jetzt auf dem Weg, das Mercosur-Abkommen vielleicht dann hoffentlich auch über die Ziellinie zu bringen. Das war sicherlich Trump ein Beschleuniger, weil jetzt die Europäer gemerkt haben, okay, es wird schwieriger im transatlantischen Verhältnis, wird auch schwieriger zu China. Also ist es doch jetzt die Zeit, umso mehr in die übrige Welt, die gibt es ja auch noch, die Handelsbeziehungen oder generell die Wirtschaftsbeziehungen zu
vertiefen. Europäer war dann wieder selbst im Weg, Mercosur, also das Abkommen mit Südamerika, da sind die agrarisch dominierten Staaten
in Europa dagegen. Dafür können wir nur nicht die USA oder die Chinesen verantwortlich machen, wenn wir unsere internen Verteilungskonflikte immer wieder ungelöst vor uns herschieben und dann uns um unseren eigenen Vorteil bringen.
Frau Reutel, wie selbstbewusst sollte denn eigentlich die deutsche Außenpolitik auftreten? Einerseits gegenüber China, da hat sich jetzt der Außenminister ja einiges getraut, aber auch gegenüber den USA.
Also ich würde mir wünschen, dass wir selbstbewusst sind, aber das erfordert Stärke und da hapert es momentan, weil ich habe das Gefühl, wir sitzen immer noch so in einem Loch und graben noch ein bisschen weiter. Also wir gelangen noch nicht an den Punkt, wo wir wirklich wieder Stärke aufbauen und dann noch Einfluss nehmen können. Und das, was Sie jetzt eben angesprochen haben, die abgesagte Reise von Außenminister Wadefuhl, das ist ja eigentlich ein Zeichen von Schwäche, wenn man eben keine Termine kriegt. Und man kann es natürlich auch ein Zeichen von Stärke nennen, dass man sagt, man macht dann nicht das gute Gesicht zum bösen Spiel. Aber ich finde schon auch, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, wenn man nicht die Termine kriegt, die man eigentlich haben möchte.
War es denn gut, dass er abgesagt hat, weil er keine Termine gekriegt hat?
Ja, aber das Problem beginnt halt schon vorher. Denn wenn man wirklich einflussreich wäre und das Gewicht hätte, das man auch ausspielen möchte, dann wird man wahrscheinlich die Termine kriegen. Insofern, mein Plädoyer wäre, wir müssen wirklich darauf achten, dass wir wirtschaftlich vor allem stark werden, das auch in politische Stärke übersetzen, weil nur das garantiert Einfluss. Und wenn wir ein Interesse daran haben, die Weltordnung, die Spielregeln der Weltordnung zu gestalten, und das haben wir, wir wollen nicht Regelnehmer von China oder irgendjemand anderem sein, dann braucht es eben auch Stärke, um nach außen gestalten zu können.
Ich glaube, Deutschland und Europa haben eigentlich noch sehr viel Stärke. Und ich würde sagen, was uns fehlt, ist vor allem die Wahrnehmung von Stärke. Sowohl, dass wir selber wahrnehmen, dass wir diese Stärke haben, aber auch, dass von außen wahrgenommen wird, dass diese Stärke existiert. Dass China keine Termine angeboten hat, lag sicherlich unter anderem daran, dass der Außenminister der Erste war, der sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat, was ich übrigens richtig finde. Und dass sie wissen, dass ein paar Wochen später der Nächste aus Deutschland fährt. Lars Klingbeil, der Finanzminister, wird reisen in einigen Wochen. Und aus meiner Sicht ist das jetzt wirklich die Möglichkeit, dann eben diese Stärke zu demonstrieren. Wenn jetzt Lars Klingbeil nämlich reist, der kriegt die Termine, auch wirklich sehr viel. Und der muss jetzt einfach die gleichen Messages, die Wadefuhl gegeben hat und gegeben hätte, wieder reiterieren. Da geht es um Überkapazitäten, aber natürlich auch um Russland. Da geht es um Technologieabfluss und da geht es um die Informationen, die die Kommunistische Partei sammelt, zum Teil gegen den Willen von deutschen Firmen, zum Teil mit Unterstützung deutscher Firmen. Das sind wirklich Dinge, wo aus meiner Sicht jetzt die Möglichkeit ist, diese Stärke zu demonstrieren und dann auch wirklich stark wahrgenommen zu werden. Weil wir sind eine große Wirtschaft. Ja, wir haben eine Wachstumsschwäche, aber wer hat das momentan nicht?
Lars Klingbeil von der SPD hat traditionell einen sehr guten Draht zur Kommunistischen Partei Chinas. Mhm. Und Wadepool ist wahrscheinlich daran gescheitert, atmosphäreweise sagen, dass es nicht so ist, dass er keinen Termin bekommen hat. Einen Termin mit dem chinesischen Außenminister hat er, nur es sind andere Termine, die er sich gewünscht hat, wahrscheinlich nicht bekommen hat. Das macht China protokollarisch eigentlich nicht. Mhm. Amtskollege, ja, aber darüber hinaus sagen wir zu, aber wer kommt?
Aber der Verdacht, den Frau Hamadi da gerade geäußert hat, dass auch möglicherweise die Chinesen großen Spaß daran haben, die schwarz-rote Koalition ein bisschen aufzumischen.
Nein, glaube ich
wirklich. Oder gegeneinander ausspielen, um da zum Ziel zu kommen?
Nein. Deutschland wird regiert von zwei Parteien. Ist es so? Und China ist klug, mit beiden Parteien klarzukommen. Und das tut sie auch schon in der Vergangenheitsregierung. Deutschland wurde praktisch nie von einer Partei regiert.
Ich glaube, auch die beiden Parteien stehen sich selbst genug im Weg. Da braucht es keine Keile aus Peking.
Und ich würde hier die EU noch mal mit reinbringen. Ja, weil eigentlich, wenn man stark sein möchte gegenüber China, müsste man natürlich das alles sehr im europäischen Rahmen denken und nicht die deutsche China-Politik und die französische China-Politik und die ungarische China-Politik. Aber es gibt halt auch hier keine Einigkeit auf europäischer Ebene.
Was erstaunlich wenige EU-Mitglieder offensichtlich wissen, sonst gäbe es da ja auch kein Problem. Sagen Sie ganz kurz, Hui, die Zwänge deutscher Außen- oder China-Politik, ist das für Taiwan, für die Uiguren und für die Ukraine eine schlechte Nachricht jetzt im Moment?
Nein, im Gegenteil. Ich glaube, die deutsche Bundesregierung hat ganz klar bekannt, das ist eine Moral getrieben, also das ist die China-Politik auf der Basis der Moral und Menschenrechte steht und dazu steht die Bundesregierung.
Das heißt also, die deutsche Außenpolitik kann auch ihre Souveränität irgendwie ausspielen und muss da jetzt nicht als Bittsteller in Peking auftreten?
Glaube ich nicht, nein.
Gut, dann werden wir das weiterhin beachten. Das ist ja auch eine wichtige Konstellation, dass wir nicht nur nach Washington gucken, sondern auch nach Peking.
Genau, wir gucken, wohin die erste Asienreise unserer Bundeskanzler Merz führt. Ne? Bleibt spannend.
Der ja auch im Winter noch, glaube ich, fahren will, aber dazu wäre ja eigentlich der Besuch von Wadefuhl auch die Voraussetzung gewesen.
Aber gut, jetzt wissen wir es nicht. Karten werden neu gemischt.
Gut, dann spätestens dann sind wir bei diesem Thema wieder. Ich bedanke mich bei Gelinde Kreutel, bei Antonia Hamadi, bei Hao Gui und bei Professor Stefan Kotz. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bleiben Sie bei uns.